Ich bin ja in einer alten Versammlung groß geworden und auch mit den Informationen, dass Advent ja eigentlich eine heidnische Angelegenheit ist und Weihnachten auch. Wir hatten keinen Weihnachtsbaum, durften wir nicht, hatten meine Eltern dann trotzdem gemacht. Und, aber das sitzt tief, dass der Adventskranz irgendwas mit dem Sonnenwendfest zu tun haben soll, der Weihnachtsbaum unchristlich ist. Später habe ich dann erfahren, das sind falsche Informationen, Weihnachtsbaum und Adventskranz haben von vornherein Weihnachtsbotschaften vermittelt und vermitteln wollen. Aber das hatte auch etwas Gutes. Ich habe mich nie, für mich ist das christliche Weihnachtsfest feiern nie was Selbstverständliches gewesen. Jahr für Jahr, weil diese Prägung so tief drin sitzt in mir, Jahr für Jahr muss ich mir bewusst machen, warum ich Advent feiere. Das muss ich mal wieder vor dem Wort Gottes rechtfertigen. Und einen solchen Text habe ich für den heutigen Sonntag ausgesucht, der uns zeigt, wie wichtig die Adventszeit sein kann. Das Zweite ist, ich bin in der alten Versammlung groß geworden, nochmal dieselbe Einleitung. Und dort haben wir immer gesagt, für uns ist die Schrift das einzig maßgebende Buch. Keine christliche, kirchliche, gemeindliche Tradition kann bestehen neben dem Wort Gottes. Und das habe ich mir zur Maxime gemacht, deswegen bin ich nicht Dogmatiker geworden, sondern Exeget. Und ich werde heute einen bekannten Text auslegen für euch, mit euch, vor euch, der sehr besetzt ist von kirchlicher Tradition. Wenn man wissen will, was will ein Text sagen, dann muss man einfach zwei Fragen stellen immer. Wer redet und wer hört? Wer redet und wer hört? Der Text stammt aus dem Jesaja-Buch. Ist klar, wer das gesagt hat, der Prophet Jesaja. Aber wann hat er das gesagt? Wer sind die Hörer? In welcher Lebenssituation leben die Hörer? Und deswegen, das ist so meine Art, biblische Texte, mich an biblische Texte heranzutasten, dass ich frage, wer redet und wer hört. Was ist die Situation des Redenden? Ist das, bei Paulus zum Beispiel schreibt er aus dem Gefängnis einen Brief, ja, wie wir eben gerade hörten, oder in welche Situation redet der Paulus hinein? Die Empfänger des Galaterbriefs sind andere als die Empfänger des Römerbriefes. Und also macht der Paulus in die jeweilige Situation immer spezielle, hilfreiche Bemerkungen. Und das sind ja Briefe, mit denen er Probleme lösen will in Gemeinde. Echt? Wollen wir also den Text aus dem Jesaja-Buch richtig verstehen, ihn nicht von kirchlicher Tradition vereinnahmen lassen und dann einfach nur dogmatisch irgendwie was da ausbreiten? Dann müssen wir uns fragen, wer ist es, der da gerade hört, was der Jesaja sagt? Und das möchte ich jetzt mit euch zunächst mal klären, die geschichtliche Situation, in die der Text reinspricht. Im Jahr 732 vor Christi Geburt hat der israelische König Pekach den Entschluss gefasst, gegen die Weltmacht Assur zu rebellieren. Er war sowas wie Polen für die Sowjetunion, also politisch abhängig, ein eigener Staat, aber abhängig von dem Diktat der Weltmacht. Natürlich wusste er, das ist so unmöglich, wie als wenn jetzt der Luxemburg gegen Deutschland Krieg führen wollte. Ja? Das war das Kräfteverhältnis. Oder Polen gegen die Sowjetunion. Hat er sich also einen Partner gesucht und hat ihn im Aramäerstadt von Damaskus gefunden. So. Im Neuen Testament heißt das Land Syrien, deshalb steht da in der Bibel immer Syrien. Ja? Ich werde das auch Syrien nennen, weil ihr von Syrien eine Vorstellung habt. Ja? Das ist aber ein Aramäerstaat und die da wohnen sind Aramäer. Kommt auch Abraham ja aus dieser Gegend. Auch ein umherziehender Aramäer war mein Vater. Der Aramäerstaat von Damaskus war deutlich stärker als Israel, aber zu zweit hat man sich gesagt, schaffen wir es immer noch nicht gegen die Weltmacht. Da haben wir noch ein Brudervolk, Juda. Jetzt noch eine andere Information, die ich gerade vorausgesetzt habe. Ich hoffe, ihr wisst, nachdem Salomo gestorben ist, gab es zwei hebräische Staaten. Ein Südreich Juda und ein Nordreich Israel. Der erste israelitische König war dann Jerobeam, der erste, und zeitgleich der Sohn Salomos im Süden Rehabiam. Mehrere hundert Jahre existierten diese beiden Staaten, Juda und Israel, nebeneinander. Und das spielt für das Verständnis des Textes jetzt eine ganz wichtige Rolle. Ja? Also es gibt einen Südstaat Juda und einen Nordstaat Israel, von unterschiedlichen Königen beherrscht. Im Südstaat haben immer die Nachkommen Davids geherrscht und es war immer ein Stachel im Fleisch, dass sie nicht auch über das Nordreich herrschten, dass die sich selbstständig gemacht hatten. Also diese beiden, wenn ich von Israel rede, ist immer das Nordreich gemeint. Wenn ich von Juda rede, ist immer das Südreich gemeint. Mit der Hauptstadt Jerusalem, im Norden Samaria. Da wird die Hauptstadt Samaria ja später in Bezeichnung für ganz Samaria, für die ganze Gegend. Ja? Das kennt ihr aus dem Neuen Testament. Also, das Nordreich Israel mit dem König Pekach und die Aramäerstadt von Aram, die Syrer, beschließen, wir zwingen die Judäer oder wir fragen, ob der Staat Juda mit gegen Assur rebellieren will. Dann haben wir schon mal drei Länder und vielleicht können wir so einen Krieg gewinnen. Aber die Judäer wollen nicht. Da sitzt der König Ahas auf dem Thron und der weiß, noch sind wir nicht abhängig von den Assyrern. Was soll ich gegen die Assyrer Krieg führen? Das wäre ja, würde ich mir die Finger verbrennen. Ganz unnötig. Wollen also nicht mitmachen. Und da beschließen das Nordreich Israel, obwohl es ein Brudervolk ist, und der Aramäerstadt von Aram, die Syrer, jetzt belagern wir Jerusalem und da sind wir im Jahr 732. Und wir setzen den Ahas ab, der wird einen Kopf kürzer gemacht. Wir haben auch schon jemanden, den Sohn des Tabeal, der würde Interesse daran haben, wenn wir den Ahas umgebracht haben, den König, dann König in Juda zu werden. Und dann würde der Sohn des Tabeal mit uns gegen die Assyrer kämpfen. Ja, in dieser Situation entsteht Jesaja 7. Ja, das hat dann da, genau in dieser Situation hat Jesaja geschrieben, gepredigt. Und Jesaja sagt zu dem König Ahas, halte dich ruhig, mach nichts, Gott hat das alles in der Hand, ja, du kannst einfach auf Gott vertrauen. Aber der Ahas, der sagt sich, nee, ich muss selber handeln und verbündet sich mit den Assyrern. Er will nicht gegen Assur kämpfen, er verbündet sich mit denen und sagt, bitte hilf mir gegen die Syrer und das Nordreich Israel. Die belagern Jerusalem und befreie mich bitte von dieser Belagerung. Und die Assyrer kommen tatsächlich und erobern das Nordreich Israel, erst Israel und dann Syrien. Und jetzt ganz wichtige Information, bei diesem Angriff auf das Nordreich Israel, da müssen natürlich die Israeliten, der Nordreich Israel, muss seine Truppen abziehen von Jerusalem und die Syrer auch, na klar, die müssen gegen Osten ziehen, gegen die Assyrer kämpfen, schaffen sie natürlich nicht, sind unterlegen. Und da bestraft jetzt der assyrische König das Nordreich ganz massiv. So, deutsche Geschichte hat sich schon damals vollzogen, das Reich wird in vier Teile aufgeteilt. Eine Provinz wird nach der Hauptstadt Dor genannt. Das ist eine Hafenstadt in Israel. Die Provinz Dor. Es wird jetzt ein Teil von Assur. Ja, so wie Litauen ein Teil von der Sowjetunion wurde. Dann im Norden Galiläa. Das heißt eigentlich Galil Hagoyim, der Kreis der Heiden. Daraus wird später das Wort Galiläa. Der Kreis der Heiden. Das ist die zweite Provinz. Dann auf der ostjordanischen Seite, jenseits des Jordan, da ist das Gilad oder Gilead. Ja. Das sind drei Provinzen, die vom Nordreich abgetrennt werden, assyrische Provinzen werden. Jenseits des Jordan Gilead, im Norden Galiläa, Kreis der Heiden, und am Westen am Meer die Provinz Dor, mit der Hauptstadt Dor. Nur das ephraimitische Bergland mit der Hauptstadt Samaria, ein ganz kleiner Rumpfstaat, ein Viertel des ehemaligen Reiches Israel, der bleibt unter der Herrschaft der Israeliten. Und da wird dann ein Hosea eingesetzt, der auch wie der Prophet heißt, der vorletzte König des Reiches Israel. Nee, der letzte König. Vier Teile, ja, Deutschland ist ja auch in vier Teile aufgeteilt worden. Und das machen die Assyrer. Und diese Provinzen geht es, ja. Diese Provinzen, Dor, hat einen Volksnamen gekriegt, das hieß der Weg am Meer. dann Galiläa, hat auch einen Volksnamen gekriegt, der Kreis der Heiden. Und das Gilead hieß dann einfach das Gebiet östlich des Jordan. Das war das ganze ostjordanische Siedlungsgebiet Israels. In dieser Situation ergreift Jesaja noch einmal das Wort, wo jetzt also der Staat Israel so auf ein Viertel seines Staatsgebietes zusammengeschrumpft ist und der Rest zu assyrischen Provinzen gemacht wurde. Ich erzähle wieder die Geschichte, ich werde sie gleich aus der Bibel vorlesen. Wie konnte Gott das nur zulassen? Hatte er nicht versprochen, sein Volk zu schützen oder vor der Vernichtung zu bewahren? Und jetzt das. Verstehen konnte es keiner. Durften sie sich Jahwes Liebe nicht mehr gewiss sein? Durften sie sich nicht mehr bedingungslos auf Gottes Treue verlassen? Warum hatte er die todbringenden Truppen der Assyrer nicht rechtzeitig aufgehalten? Warum hatte Jahwe zugelassen, dass diese Heiden das Nordreich Israel überfielen? Überfielen? Überrollt hatten sie es, niedergemacht, platzgewalzt. 3/4 des Staatsgebietes hatten sie von Israel abgetrennt. Einfach weggenommen, gestohlen, geraubt. Die Provinzen Dor, Gilead und Galiläa oder wie sie im Volksmund hießen, der Weg am Meer, den Kreis der Nationen, der Heiden und das Gebiet jenseits des Jordan. Das alles hatte der assyrische Großkönig Tiglath-Pileser III. Sich unter den Nagel gerissen, hatte die Oberschicht deportiert. Mehrere Tausend, zigtausend Israeliten nach Assur deportiert. In Jahwes Land aber hatte er fremde Herren angesiedelt. Fremde Oberschichten aus anderen eroberten Ländern. Das war einfach unfassbar. Aber das Allerunbegreiflichste für die Judäer war, dass jetzt fremde Herren in dem Land regierten, aus dem Jahwe einst die fremden Herren, die Kananäer, persönlich vertrieben hatte, um es den Vätern auszuteilen. Im Land Jahwes hatten jetzt Heiden das Sagen, solche, die sich einen Dreck um den Gott Israels scherten. Das war die neue Oberschicht. Nur einen kleinen Rumpfstaat um das Gebirge Ephraim mit der Hauptstadt Samaria hatte der assyrische König dem hebräischen König Hosea übrig gelassen. Einen unbedeutenden Zwergstaat. Die Gläubigen waren verzweifelt. Im Volk Gottes, das noch nicht deportiert war, also noch im Nordreich lebte, ging die Angst um. Viele hatten alles verloren, vor allem jene, die sich noch rechtzeitig vor der Verschleppung nach Assyrien hatten retten können, sei es nach Juda zu Verwandten oder Verwandten in den kleinen Rumpfstaat Ephraim, Samaria. Sie hatten alles verloren. Was einem geblieben war? Scherben. Eine zerbrochene Gegenwart, eine hoffnungslose Zukunft. Angst vor dem nächsten Schlag Tiglath-Pilesers und jede Menge unbeantwortete Fragen an das Leben und an Gott. Und damit die nackte Verzweiflung, das war geblieben. Im südlichen Nachbarstaat Juda aber sieht es nicht viel anders aus. Zwar hatte die militärische Bestie Assur noch nicht judäisches Staatsgebiet betreten, aber sie steht nur 6 Kilometer von der Hauptstadt Judas, von Jerusalem entfernt. Was ist das von hier? Bis nach Bilstein rein, nicht? Oder so, 6 Kilometer. Muss man sich mal vorstellen. In 6 Kilometer Entfernung stehen die Feinde vor der Grenze Judas, bereit zuzuschlagen, falls auch nur einer der beiden Könige, Hosea oder Ahas, nur einen einzigen Fehler machen. König Ahas von Juda war bereits nach Damaskus zu dem Großkönig Tiglath-Pileser gereist, um sich dem Weltherrscher zu unterwerfen und sich in dessen politische Abhängigkeit, was noch schlimmer war, geistliche, religiöse Abhängigkeit zu begeben. Was war passiert? Als der Ahas in Damaskus ankommt, gibt ihm der Militärattaché der Assyrer ein kleines Modell eines Altars mit. Ein Mini-Altar, der Altar des assyrischen Hauptgottes Assur. Den darf der judäische König mitnehmen und soll ihn in Jerusalem nachbauen, in voller Größe, original groß, in den Yahweh-Tempel stellen. Und der Yahweh-Altar, auf dem man bisher opferte, musste man in eine Seitennische schieben. Kann man alles im zweiten Buch Könige nachlesen. Ich erzähle euch keine Märchen hier. Es steht alles im Alten Testament drin. Den Yahweh-Altar musste man zur Seite schieben und jetzt wurde auf dem assyrischen Altar natürlich dem assyrischen Gott Assur geopfert, im Jerusalemer Tempel. Hatte Yahweh noch nicht mal ein Wörtchen mitzureden. Für den Gott Assur wurde jetzt an der Stelle Opfer dargebracht, die bisher ausschließlich für die Verehrung Jahwes reserviert war. Also, auch in Jerusalem gaben die feindlichen Assyrer den Ton an. Das Schlimmste aber war, dass König Ahas das alles höchstpersönlich eingefädelt hatte. Ich habe es ja erzählt. In seiner Angst vor dem feindlichen Nachbarstaat Syrien und Israel und in einem Akt der Vertrauenslosigkeit Jahwes gegenüber hatte er Jesajas Wort in den Wind geschlagen und die assyrische Militärmacht ins Land gerufen, gegen Syrien, die syrische Bedrohung. Und somit trug der judäische König Ahas die volle Verantwortung sowohl für die Zerstörung des Nordreiches Israel als auch für die Bedrohung seines eigenen Staates Juda. Die Südstaatler in Juda, die noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen waren, sie waren nicht besetztes Land, hatten aber nicht weniger Angst vor den Assyrern als die Nordreichler. Der Nachkomme Davids auf dem Jerusalemer Thron war nicht weniger bedroht als der selbsternannte König Hoschea in Samaria, der Hauptstadt des Zwergstaates Israel. Und das hatte Folgen für das ganze Land. Die Gespräche auf dem Marktplatz oder im Bazar, der Austausch am Brunnen oder zu Hause beim Abendessen. Alles wurde beherrscht von der Ratlosigkeit, von der Angst, von dem Schock, den der Einmarsch der Assyrer ausgelöst hatte. Jene, die man als Nothelfer ins Land gerufen hatte gegen die aramäische Bedrohung, die syrische Bedrohung. Also die assyrische Militärmacht, die man um Hilfe gebeten hatte, fürchtete man jetzt nun nicht weniger als die aramäischen Aggressoren zuvor. Und jetzt erst realisierte man in Juda, welche Torheit man begangen hatte. Ja, die Furcht vor den assyrischen Helfern, hier nur in Anführungszeichen Helfern, war größer als die Angst vor den aramäischen Belagerern Jerusalems. Der assyrische Tiger hatte den aramäischen Wolf verjagt. Jetzt saß der Tiger vor der Tür. In alledem aber stellte man immer wieder die verzweifelte Frage an Gott: Haben wir es nun endgültig mit ihm verdorben, dass er uns jetzt hat fallen lassen, wie man eine heiße Kartoffel aus den Händen fallen lässt? Vielleicht sogar für immer? Bedeutet diese dunkle Erfahrung jetzt das Aus unserer Geschichte? Das Nordreich Israels gibt es ja schon fast gar nicht mehr. Das Aus unserer Gemeinschaft mit Jahwe? Werden wir in der Finsternis, die uns umgibt, in diesem angstmachenden, politischen, lähmenden Dunkel noch einen Weg finden? Auch einen Weg zu unserem Gott? Und da tritt Jesaja auf. In diese Situation hinein verkündigt er, Kapitel 8, Vers 23, Abeta: Wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali, sind zwei Stammesgebiete in Galiläa, wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat, das ist die Besetzung durch die Assyrer, die Schmach, so hat der spätere Weg am Meer, oh hoppla, der Weg am Meer, die assyrische Provinz Dor, So hat der spätere Weg am Meer das Land jenseits des Jordans, die assyrische Provinz Gilead, und der Kreis der Nationen, Galiläa. So hat die spätere Zeit diesen drei assyrischen Provinzen, hat die assyrischen Provinzen zu Ehren gebracht. Hat zu Ehren gebracht. Wieder neu. Das Volk, das im Dunkeln lebte, oder wörtlich eigentlich durch das Dunkel geht, hat ein großes Licht gesehen. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht ist über ihnen aufgeleuchtet. Du, Herr, hast den Jubel vermehrt. Du hast die Freude groß gemacht. Sie freuen sich vor dir, wie man sich in der Ernte freut, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, hier sind die Assyrer gemeint, denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers, hast du zerbrochen, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel dröhnend einherstampft, jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim oder ist dem Brand anheimgefallen, ist ein Fraß des Feuers geworden. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Planer des Wunders, Gott, Held, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben über dem Thron Davids und über seinem Königreich, da er es festigt und stützt. Durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, also für immer. Der Eifer Jahwes der Heerscharen wird dies tun. Welch ein ungeheuerliches Botenwort, was Jesaja dort verkündigt. Was hast du da ausgerufen, Jesaja? Die durch das Dunkel gehen, sehen ein Licht, haben ein Licht gesehen. Was für eine Zumutung. Sie freuen sich vor dir, wie man sich in der Ernte freut. Du hast den Jubel vermehrt, Herr. Das Joch ihrer Niederlage, das Zepter des assyrischen Fremdherrschers, den Stock ihres Antreibers, der die Kranken und Schwachen erbarmungslos ins assyrische Exil getrieben hat, den hast du zerbrochen? Welch eine ungeheuerliche Zukunft für Menschen, die verängstigt und voller Sorgen und geschunden sind. Jesaja, weißt du vielleicht nicht, wen du da ansprichst? Kennst du sie vielleicht nicht, die Ängste, die Ausweglosigkeit der Not, nicht die Hoffnungslosigkeit? Hast du nicht die Wunden zur Kenntnis genommen? Die Wunden, die noch so frisch sind, die offenen Wunden, die noch bluten? Meinst du wirklich, deine Zuhörer wären in der Lage, das Wort, das du ihnen in ihrer Verzweiflung zumutest, überhaupt aufzunehmen, geschweige denn anzunehmen? Welch eine Zumutung! Das Volk, das durchs Dunkel geht, hat ein großes Licht gesehen. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht ist über ihnen aufgestrahlt, wie realitätsfern. Und dann das alles auch noch im Perfekt. Man nennt das, weil ich ein bisschen was von Hebräisch verstehe, das sogenannte hebräische Perfekt. Das ist die meisten Bibelübersetzungen mit Futur übersetzt, ja? Aber wir haben uns in der Nachrevision der Elberfelder Bibel daran gemacht, mal alle Stellen mit prophetischem Perfekt aufzusuchen und sie perfektisch anzubieten. War mir nicht im ersten Anlauf gelungen, das musste erst in einer Nachrevision gemacht werden. Prophetisches Perfekt. Du hast Licht leuchten lassen, Obwohl das noch in der Zukunft steht. Aber der Prophet sieht das schon in der Zukunft und formuliert es in der Vergangenheitsform. Als wenn es keine geschundenen, gequälten Menschen gäbe, die dem sie umgebenden Dunkel, die in diesem Dunkel verzweifelt die Hand Gottes zu ertasten suchen. Sprichst du davon, dass das alles schon passiert ist? Wer hat ein großes Licht gesehen? Wo ist das denn aufgestrahlt, das Licht? Im Augenblick jedenfalls gibt es nichts zum Jubeln. Das Joch der Fremdherrschaft, der Stock des Antreibers sind harte Realität. Niemand hat sie zerbrochen, auch Gott nicht. Aber du, Jesaja, du tust so, als wenn die Zukunftsmusik, die du ankündigst, eine Sinfonie wäre, die im Himmel bei Jahwe bereits aufgeführt wurde. Das Einzige aber, was an deiner Ankündigung vollendete Gegenwart ist, das ist der Tag Midians. Der freilich liegt lange zurück, sehr lange. Der ist Schnee von gestern, eine nette Geschichte aus der alten Richterzeit, als Jahwe noch Wunder tat, als er noch rettete einen Gideon, der mit seinen 300 Kämpfern Tausende und Abertausende von feindlichen Midianitern in die Flucht schlug, ja, den hätte man in unseren Tagen gut gebrauchen können. Doch der gehört wohl für immer der Vergangenheit an. Was sagst du da? Siehe, dein König kommt zu dir. Welcher denn? Wer könnte denn der Finsternis und diesem Dunkel hier ein Ende machen? Welcher König? Doch ihr Judäer im Südreich und ihr Israeliten im Nordreich, euer Gott sieht Licht für euch. Auch wenn ihr in eurer Hoffnungslosigkeit nichts als Finsternis ausmachen könnt, Gott wird die Assyrer in die Schranken weisen. Die blutbeschmierten Militärmäntel, die Soldatenstiefel, die alles niedertrampeln, was sich ihnen in den Weg stellt, sie werden den Soldaten Assurs eines Tages nicht Zeichen ihres Sieges sein, sondern Signum der Niederlage, ja des Unterganges, den Jahwe selbst herbeiführen wird. Denn ebenso wie Jahwe zu Lebzeiten Gideons, nämlich am Tag Midians, in die Midianiter-Schlacht eingegriffen hat, um in einer aussichtslosen militärischen Lage eigenhändig den Sieg über den Gegner zu erkämpfen, so wird jetzt sein so geschundenes Volk, wird er jetzt sein Volk auch aus der Gewalt des assyrischen Weltreiches befreien. Und in Gottes Augen ist das alles bereits vollendete Gegenwart. Da hat sich dieser Sieg, der ja noch geschichtlich aussteht, faktisch ereignet, ist Realität in Gottes Augen. Darum dieses prophetische Perfekt, das die Zukunft im Glauben vorwegnimmt. Und tatsächlich wird Israel, wird Juda die Erfüllung dieses Hoffnungswortes in seiner alttestamentlichen Geschichte und Zeit erleben. Jahwe wird die drei Provinzen Dor, den Weg am Meer, Megiddo, den Kreis der Nationen, Gilead, das Land jenseits des Jordan, Jahwe wird diese drei Provinzen buchstäblich wieder zu Ehren bringen, wie er es angekündigt hat. Und tatsächlich, der verheißene Davidide wurde geboren und seine Geburt im Jahr 640 vor Christus, vor allem aber sein Wirken, das in Kapitel 6, Vers 9b genannt wird, vergewisserte aufs Neue das Volk Israel, dieses Volk, das im Dunkeln saß. Ja, es hat tatsächlich ein großes Land gesehen. Josia hat sein Volk der Treue seines Gottes vergewissert. Dieses Volk, das im Dunkeln saß, hat tatsächlich ein großes Licht gesehen. Tatsächlich ist das Licht aufgestrahlt über denen, die im Land der Finsternis lebten. Der von Gott verheißene König, ich habe es gerade eben, hat mich verplappert, hieß Josia. Er hat das Kunststück fertiggebracht, der Weltmacht Assur die Provinzen Dor, Megiddo und Gilead, also den Weg am Meer, den Kreis der Heiden und das Land jenseits des Jordan wieder abzunehmen. Hat er geschafft, den Assyrern hat es abgenommen, ist historisch verbürgt und steht auch in der Bibel. Er hat dieses Kunststück vollbracht und diese Provinzen in sein Königreich Juda integriert, nicht in den Nordstaat Israel, der dann zu Josias Zeit gar nicht mehr existierte, sondern in sein Land, in sein Herrschaftsgebiet Juda hat er es integriert. Und jetzt passiert erst was Wahnsinniges, was uns Deutsche natürlich total ansprechen muss, ne? Eine Wiedervereinigung. Zum ersten Mal seit der Reichsteilung nach dem Tod Salomos, nach Hunderten von Jahren, waren die Staaten Juda und Israel wieder unter der Krone Davids vereint. Eines Davididen. Wer hätte das gedacht in den Zeiten des politischen Dunkels des Jahres 731? 100 Jahre später, 110 Jahre später, ist das tatsächlich passiert. Wer hätte das gedacht, als die Existenz Judas und Israels durch Tiglath-Pileser dermaßen bedroht war? Keiner hat es gedacht. Keiner konnte es glauben. Doch Jahwe, der Gott Israels, hatte sie wahrgemacht. Diese seine Verheißung an die Hoffnungslosen. Es ist ein historisches Faktum. Jahwe hat seine Verheißung, siehe, dein König kommt zu dir, in Erfüllung gehen lassen, bereits für das Volk seines alten Bundes. Er hat den angekündigten König gesandt. Das ist alles Ergebnis meiner Frage, wer redet, wer hört. Aber an jenem Tag, als Jesaja das Wort vom Licht in die Finsternis der Glaubenden hineinsprach, war weder etwas von einer hoffnungsvollen Zukunft zu sehen, noch etwas von Gottes Größe und Macht. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Der Jesaja verbrennt sich hier für eine Sache den Mund, die ihm niemand glauben kann, weil die gegenwärtige Wirklichkeit so anders aussieht. Das ist das Kunststück, einem Mann zu glauben, der etwas sagt, was so unwahrscheinlich klingt. In einer Zeit, als Israel nichts davon sah, dass Gott seinen Leuten zugewandt ist, dass Gott sich um ihr Ergehen kümmert. Keiner der vom Leid Betroffenen konnte irgendetwas ausmachen von dem verheißenen König, von einem Licht und schon gar nicht von Freude und Jubel und Sieg. Und eben dies ist Jesajas Botschaft. Gott mutet seinen Leuten das Vertrauen zu, Hoffnung zu schöpfen, obwohl die finstere Realität der Gegenwart noch von keinem Hoffnungsschimmer erhellt wird. Gott mutet ihnen solche Hoffnung zu, weil das helle Licht, das für Israel erst jenseits des undurchdringlichen Nebels der Zukunft leuchtet, jenseits dieses Nebels, weil dieses Licht bei Gott bereits aufgestrahlt ist, bei Gott Wirklichkeit ist, bevor der verheißene König gekommen ist, ist das bei Gott alles Wirklichkeit. Was hat uns das zu sagen? Wir leben jedoch nicht in einer solchen bedrohlichen, bedrängenden Situation wie die alten Israeliten. Speziell hier in Europa nicht, das Gottesvolk des Neuen Bundes. Und doch, Geschwister, Angst und Verzweiflung sind auch in unserem Wohlstandsstaat uns nicht fremd, auch wenn sie heute anders motiviert sind. Aber es gibt viele, die sehen für ihre Gegenwart und Zukunft keine Hoffnung. Da ist ein Ehemann gestorben von einer alten Dame, die ich kenne. Er war immer die tragende Kraft in der Ehe. Auf einmal fehlt dieser Frau die tragende Kraft und sie weiß nicht, wie sie mit dem Leben fertig werden soll. Oder obwohl wir ja fast Vollbeschäftigung haben, es gibt genügend Leute, die einfach keinen Fuß auf die Erde kriegen beruflich. Und das macht Angst. Da ist die Angst, als Single im Abseits zu stehen und nicht in den Kreis der glücklichen Verheirateten gehören zu dürfen. Da ist die Angst, dass die Krankheit mein Leben sinnlos macht oder gar zerstört. Bei vielen ist die Angst da vor dem Altwerden und dem Alleinsein. Davor, dass man nicht mehr über sich selber bestimmen kann, dass andere über einen bestimmen. Da ist die Angst vor der Zukunft. Auch vor der Zukunft meiner Gemeinde. Oder jetzt im Blick auf die letzten Tage, wenn wir nach Jerusalem blicken, auf die Angst vor dem Frieden, Unfrieden in der Welt. Was passiert da? Ist das noch unter Kontrolle zu kriegen, was da in Jerusalem gerade abläuft? Ich möchte ein Beispiel euch erzählen von einer christlichen Familie, die ich nach der Wende in den neuen Bundesländern kennengelernt hatte. Ein Vater von 6 Kindern, 26 Jahre in einer Firma, 48 Jahre alt, ein verdienter Mitarbeiter, absolut zuverlässig, alle schätzen ihn. Jetzt ist er krank. Nieren-TBC. Außerdem haben die Ärzte eine Geschwulst entdeckt und die kann man nicht entfernen, bevor nicht die TBC-Krankheit bewältigt ist und beseitigt ist. Also steht eine langwierige, schwierige Zeit vor ihm. Sein Arbeitgeber hat sich nach der Wende selbstständig gemacht, aber sein Betrieb kommt ins Schleudern. Er kann es sich nicht leisten, einen Kranken durchzufüttern. Im Krankenhaus erhält unser Mann seine Kündigung. Und er weiß, bis er wieder arbeitsfähig oder gar gesund ist, hat er die 50 gut und gerne überschritten. Und damit sinken seine Chancen, eine Arbeit zu finden. Das ist schon ein paar Jahre her. Also, seine Einstellungschancen sind im Augenblick gleich null. Die Bruchbude, in der er mit seiner 8-köpfigen Familie zu DDR-Zeiten hauste, hat er nach der Wende zwar preisgünstig erstanden, mit eigener Hände Arbeit, Menschenwürde, Wohnverhältnisse geschaffen, aber umsonst hat er das Baumaterial nicht bekommen. Und so war er um einen Kredit nicht herumgekommen. Und da haben wir jetzt einen Langzeitkranken, der als Langzeitarbeitsloser mit 6 Kindern und dem Puckel voller Schulden sich jetzt schon ausrechnen kann, wann er von Hartz IV wird leben müssen. Dabei hat er nach dem Ende der Planwirtschaft tatkräftig seinen Meister gemacht, um eben diesem Schicksal der Arbeitslosigkeit zu entgehen. Aber genau das wird ihm zufalle. In den neuen Bundesländern schwächeln die Betriebe und stellen keinen Meister ein. Die sind nämlich teurer als bloße Gesellen. Die stellt man ein. Der Meister kriegt keine Arbeit. 2-mal im Monat darf er das Krankenhaus verlassen. Seine Familie besuchen, darf da sein, wo seine Frau sich mit den schwierig gewordenen Lebensverhältnissen herumschlägt. Und für mich, als ich sie kennenlerne, ist es nicht leicht zu sagen, was bedrückender ist. Tatenlos im Krankenhaus die Zeit verstreichen zu lassen, ohne der Familie aktiv helfen zu können, oder derselben Hoffnungslosigkeit im gemütlichen Wohnzimmer des verschuldeten Eigenheims gegenüberzustehen. Aber das Erstaunliche geschieht, als ich die da kennenlerne in Vorpommern, erlebe ich begegne einem fröhlichen Menschen, einem fröhlichen Mann und einer zuversichtlichen Ehefrau. Und die Kinder, es ist wirklich so, es ist eine erstaunliche Familie, die sind erstaunlich locker. Ja, es gibt auch Zeiten der Trauer, Stunden, da man weint und verzweifelt ist. In all der Ausweglosigkeit und Tristesse. Zeiten des Dunkels. Aber bei alledem habe ich den Eindruck, in dieser Familie ist Gott lebendige Realität. So sehr die entmutigende Alltagswirklichkeit Gottes Gegenwart zu verdunkeln geeignet ist. Gott ist da in dieser Familie. Er leuchtet als helles Licht in die Finsternis menschlicher Traurigkeit hinein. Er ist der Lebensmut dieser Familie, die der entmutigenden Hoffnungslosigkeit des realen Lebens die Hoffnung auf die Realität ihres Gottes entgegensetzt. Obwohl sie alle miteinander, alle acht herzlich wenig, von der realen Anwesenheit dieses Gottes in ihrem Alltag verspüren, haben sie Hoffnung. Ja, sie geben sogar Hoffnung an andere weiter. Ermutigen andere. Woher kommt das? Wie ist sowas möglich? Ich sag's euch. Sie alle miteinander, alle acht, wissen etwas davon, dass der Gott Israels es bei der Verheißung des Propheten Jesaja nicht mit der Ankündigung einer politischen Zukunft unter einem politischen Davididen hat bewenden lassen. Gewiss, das verheißene Kind auf dem Thron Davids, das den Frieden und die Herrschaft über dem Davidsthron und über sein Königreich festigt und stützt, wie es in Jesaja 9, Vers 6 heißt, dieses Kind wurde geboren. Dieses Kind hieß Josia und kam tatsächlich im zarten Alter mit neun Jahren als Kind auf den Thron. Doch das wissen die Evangelisten Lukas und Matthäus auch noch von einem anderen Kind zu reden. In Galiläa erhält ein junges Mädchen namens Maria, verlobt mit einem Josef, eines Tages Besuch von einem Gottesboten namens Gabriel. Und der kündigt ihr an, Achtung, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit. Seines Königtums wird kein Ende sein. Lukas 2, Vers 14. Siehe, dein König kommt zu dir. Später wird es dann ausgesprochen, dass Gott mit diesem Kind in die Geschichte der Menschheit eingreift, um denen zu leuchten, die in Dunkel und Finsternis sitzen. Als dieses Kind schließlich zum Mann herangewachsen ist und, wie Matthäus ausdrücklich sagt, in Galiläa, im Stammesgebiet von Naphtali und Sebulon, seine Tätigkeit als Wanderprediger beginnt, charakterisiert der Evangelist sein Jesu Auftreten als die Erfüllung eben jener Jesaja-Verheißung, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet worden ist, Land Sebulon und Naphtali, das Gebiet jenseits des Jordan, also Gilead, Galiläa der Nationen, Galiläa, das Volk, der Weg des Ameas fehlt hier. Das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens saßen, ist Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu predigen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Mein Königreich ist nahegekommen. In der Geburt, im Wirken und im Leiden und Sterben Jesu Christi hat Gott auf einer viel umfassenderen Ebene, nämlich zum Heil für alle Menschen, Jesajas Verheißungswort in Erfüllung gehen lassen. Und das heißt ja doch auch zu unserem Heil. In seinem Sohn Jesus Christus ist Gott uns wirklich nahe gekommen, hat er sich ganz auf uns eingelassen. Und deswegen ist der Text mir so wichtig. Advent, das ist ja Advent. Ich erwarte das Kommen Jesu. Advent will uns das verkündigen. Mit Jesus Christus ist Gott an unsere Seite getreten. Er hat seinen Sohn zu uns auf die Erde geschickt. Ja, in Jesus kommt Gott selbst zu uns. Und damit sagt Gott zu dir, du bist mir wichtig. Dein Ergehen ist mir wichtig. Deine Hoffnungen, deine Ängste sind mir wichtig. Du bist mir nicht egal. Ich kümmere mich um dich. Ganz vorbehaltlos. Vertrau mir, auch wenn du nichts von mir siehst. Vertrau dir, mir dein Leben an. Mit allem, was dein Leben ausmacht. Mit deinem Einsamsein. mit deiner Angst vor einer ungesicherten Zukunft, zu kurz zu kommen, keinen Arbeitsplatz zu finden, nicht in den Kreis der Glücklichen gehören zu dürfen, mit deiner Enttäuschung, dass du nicht verstanden wirst, dass du deine beruflichen Ziele nicht erreicht hast, mit deiner Trauer, mit deiner Krankheit, mit deiner Sorge um das Volk Gottes, um die Gemeinde, mit deiner Angst, wohin unsere Welt noch trudeln wird. Die Familie, von der ich erzählte, hat den König der Endzeit, den Davididen, Jesus Christus, kennengelernt. Sie hat gemerkt, dieser König, dessen Kommen der Engel Gabriel ankündigt und dessen wegen wir Advent und Weihnachten feiern, dieser König ist nicht gekommen, um von einem politischen Thron Besitz zu ergreifen. Der ist ein König, der von mir Besitz ergreifen will. Der in meinem Leben das Sagen haben will. Sie alle haben ihn in ihrem Leben das Sagen haben lassen. Alle acht in dieser Familie. Und er ist als König in ihr Leben hineingekommen. Er hat ihr Leben geordnet. Er hat ihr Leben lebenswert gemacht. In dem Dunkel, das sie gerade erleben. Und darum halten sie auch daran fest, du hast uns nicht verlassen. Und weil du uns nicht verlassen hast, wirst du uns auch nicht verlassen. Auch wenn die Sorge um unser Leben uns ganz besetzen will. Eben deswegen, weil die Gegenwart uns Angst macht. Sie wissen, Jesus hebt die angstmachende Wirklichkeit nicht auf, aber er durchbricht sie. Das Elend unserer Lebenssituation ist nicht mehr das Einzige und Eigentliche, nicht mehr das Letzte und Letztgültige. Neben diese Wirklichkeit ist eine andere getreten, nein, ein anderer. Er ist da. Er bleibt in meinem Leben. Gegen allen Schein. Und weil er, Jesus, auch uns zugerufen hat, kehrt um, glaubt an das Evangelium, die gute Botschaft von mir, dem König der Endzeit. Darum richten sie ihren Blick fest auf ihn, der eine neue Realität in ihr Leben gebracht hat. An dieser Realität halten sie sich fest. Die Realität des gekommenen Königs Jesus gibt ihnen den Mut, sich nicht von der Realität der Arbeitslosigkeit und Krankheit unterkriegen zu lassen. Dieser Jesus, von dem, wie Matthäus sagt, Jesaja ja letztlich redet, er ist aber auch in unserem Leben da. Er ist da mit seinem Licht, mit seiner Freude, ja mit seinem Jubel. Advent. Jesus kommt. Siehe, dein König kommt zu dir. Auch zu dir? Jesus will jedenfalls in deinem Leben ankommen. Advent feiern, das ist für dich die große Möglichkeit, deinen Blick nicht ausschließlich auf das zu richten, was dich runterzieht, was dich wie ein Häschen auf die hypnotisierenden Augen der Schlange starren lässt, sondern deinen Blick auf den zu richten, der nicht nur das Licht verspricht, sondern es selber ist. Er ist das Licht der Welt. Er hat in der Zeit der tiefsten Finsternis, nämlich bei seinem Sterben am Kreuz auf Golgatha, eben diese Finsternis besiegt. Und darum wird er auch mit deinen Finsternissen fertig, mit deinen Sorgen und Hoffnungslosigkeiten. Auch in dieser Adventszeit spricht Jesus dir die frohmachende Wirklichkeit seines Lichtes zu. In der Welt gewiss, da habt ihr Angst. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Darauf ist Verlass. Verlass dich darauf und stell dich in sein Licht, das in die Dunkelheit scheint, auch in deine Dunkelheit. Du wirst erleben, dass sein Licht auch deine Dunkelheit erhellt. Amen.